Freunde, hallo, hier ist der Pfostenbruch. Es ist kein Zeitpunkt für ein schmissiges Intro oder für sonst irgendwas. Wir müssen reden, es kann und darf so nicht weitergehen mit Borussia Mönchengladbach. Fabian und ich sind gestern tief in der Nacht aus Saarbrücken in die alte sauerländische Heimat gefahren. Von da geht es dann heute Abend zurück nach Berlin und das alles für diesen unsäglichen Scheiß. Ich bin echt immer noch fassungslos. Kevin hier, Jonas ist mir zugeschaltet. Willkommen zur Therapiestunde. Eine Analyse wird das keineswald, sondern eher eine, ja sagen wir, Abrechnung oder so. Grüß dich.
Ja, hi, du hast es eigentlich schon genannt. Ich fühle mich auch ehrlicherweise wie in der Rolle eines Therapeuten. Ich höre dir wahrscheinlich jetzt viel mehr zu, vor allem was die Analyse dieses Spiels anbelangt, weil ich es überhaupt nicht gesehen habe, anscheinend auch zum Glück nicht gesehen habe. Ja, und danach werden wir über das große Ganze sprechen.
Genau, wir machen das jetzt ein bisschen anders als sonst. Es braucht jetzt hier nicht philosophiert werden über irgendeine Grundordnung, über irgendwelche personellen Wechsel, sondern ganz kurz und knapp die entscheidenden Wegmarken in diesem Spiel. Also die ersten 20, 25 Minuten waren ja wirklich vogelwild. Das kam uns entgegen, weil dadurch sind wir oft hinter die Saarbrücker Kette gekommen, haben häufig auf die Außen spielen können. Robin Hack hat ja dann auch nach einem Pass von Franck Honorat das 1-0 gemacht. Es gab auch weitere Gelegenheiten, weitere richtige Top-Chancen. Einmal Honorat, der dann den Saarbrücker Verteidiger auf der Linie anschießt. Robin Hack aus fast identischer Position heraus hätte ein weiteres Tor machen müssen. Blöd nur, dass nach dem 1-0 direkt das 1-1 gefallen ist. Also da hat man sich wirklich übertölpeln lassen und danach war aber trotzdem natürlich die Möglichkeit da oder man hätte in Führung gehen müssen. Wer weiß, vielleicht hätten wir dann über einen Halbfinalisten Borussia Mönchengladbach gesprochen, über ein Betzenberg-Spiel nach Ostern philosophiert, ist jetzt aber alles nicht passiert, weil eben nach diesen wilden Minuten Saarbrücken sich auf Borussia Mönchengladbachs Spiel eingestellt hat. Sie haben es anders gemacht, haben nicht mehr so früh attackiert, standen viel tiefer und wir fanden keine Lösung. Und das alles gipfelt dann in einer unsäglich schlechten zweiten Halbzeit. Der Platz wurde natürlich minütlich schlechter, aber das kann und darf keine Ausrede sein. Das hat Seoane auch nicht ausgemacht, also fair enough. Ne? Also das führt jetzt wirklich keiner von Gladbach an. Also man gibt sich da jetzt nicht als schlechter Verlierer und sagt, es ist alles auf den Platz zurückzuführen. Am Ende schießt Saarbrücken ein fast identisches Tor, wie sie es schon zwei Runden zuvor gegen die Bayern gemacht haben. Hier müssen wir wirklich vom Gipfel der Dummheit sprechen, sich so auskontern zu lassen in der 93. Minute, so dann tatsächlich die Räume preiszugeben. Am Ende ist es dann trotzdem eine Überzahlsituation von unserer Mannschaft hinten drin und trotzdem der Ball rauscht da durch und Saarbrücken schießt sich hier verdient am Ende ins Pokal-Halbfinale. Sie haben das eine Tor mehr gemacht. Glückwunsch an den 1. FC Saarbrücken, halb so viele Siege gegen Bundesligisten geholt wie Borussia in dieser Spielzeit. Also ja, wenn man es jetzt mit Heidenheim und Wolfsburg noch ergänzt, dann hätten wir 8, dann hätte Saarbrücken 3, dann sieht es nicht ganz so dramatisch aus. Aber ich habe auch gelesen, zum Beispiel Mainz und Darmstadt haben jeweils ja nur 2 Siege geholt in der Bundesliga in 25 Spielen. Saarbrücken jetzt 3 aus 3. Wirklich fetten Respekt ins Saarland. Aber das war es dann auch zu diesem Spiel. Jonas, du hast das Spiel nicht sehen können, aber hast natürlich jetzt im Nachhinein sicherlich viel gelesen und warst ja auch mit uns viel im Austausch, auch mit anderen Borussen. Wie ist so dein Eindruck und deine Gemütslage jetzt?
Also, um das noch kurz einzuordnen, ich war tatsächlich aufgrund einer Verpflichtung so gesehen, weil ich meinem Vater Konzertkarten zu Weihnachten geschenkt habe, verhindert, dass die Neuterminierung fiel halt auf diesen Termin. Daher konnte ich das Spiel auch folgerichtig nicht gucken. Bin tatsächlich auch was ganz glücklich darüber und habe danach, nachdem wir aus dem Konzert gegangen sind, weil wir beide Gladbach-Fans sind, darüber diskutiert, wo denn die Gründe liegen, wieso man eigentlich gefühlt seit Jahren über dieselben Problematiken diskutiert. Und ich es auch eigentlich leid bin, immer wieder über dasselbe zu sprechen. Bei uns in der Familie und auch in, sag ich mal, im privaten Umfeld wird oft direkt auf den Trainer geschossen, direkt oft darauf zurückgefolgert, dass er entlassen werden müsste und damit alles gelöst ist. Ich muss sagen, umso länger ich darüber nachdenke, das ist es halt nicht. Damit ist es nicht getan, wenn man nur den Trainer in so einer Situation jetzt wieder thematisiert. Wenn man mal zurückblickt, was in den letzten Jahren seit Eberl gegangen ist, so passiert ist. Wenn man das alles so Revue passiert, also von quasi der Entthronung von Hütter durch den Willen der Mannschaft, wovon Teile gar nicht mehr bei Borussia aktiv sind. Dann die Einsetzung von Farke, wo es auch schon in der Trainersuche ja auch schon damals Probleme gab. Man hätte ja lieber Favre gehabt. Es gab auch einen anderen Kandidaten, der immer wieder zumindest genannt wurde uns. Und das kann man so sagen, ist auch inzwischen allgemein so ein bisschen bekannt, dass es Kompanie war, dass die drin waren. Farke hat es aber auch nicht geschafft mit einer ein bisschen veränderten Mannschaft, wo man gesagt hat, man möchte quasi eine Übergangssaison einleiten, ist man im Endeffekt, hat man dieses Ziel verpasst. Man hat keine Übergangssaison geschafft, sondern nach der Übergangssaison mit der Entlassung von Farke und der Einsetzung von Sioane war schon wieder die Rede davon, dass man den großen Umbruch plant, dass dieser Umbruch zwei Saisons gehen wird, mindestens. In dieser ersten Umbruchphase stecken wir aktuell mit Sioane. Und jetzt frage ich mich schon wieder, wohin brechen wir denn gerade um? Also ich weiß nicht, was gerade die Idee ist, wo man hin möchte, auch weil es der Verein nicht wirklich kommuniziert. Ich möchte da jetzt auch nicht unbedingt immer den Trainer dann herausstellen, dass ich da von ihm da immer mehr sehen möchte, sondern diese ganz übergreifende Idee. Weil wenn sich das jetzt über Jahre schon hinwegzieht mit einem neuen Sportdirektor, fair enough, ist aller Ehren wert, dass Roland Wirkus das übernommen hat in einer Situation, wo es vielleicht etwas brenzliger war. Nichtsdestotrotz muss ich die Vereinsführung da auch hinterfragen, ist das überhaupt noch alles so richtig, was wir da getan haben? Weil, wie gesagt, die Probleme, die ich sehe und die ich immer wieder diskutiere und überall anspreche und die wir auch hier angesprochen haben, immer wieder im Pfostenbruch, die wiederholen sich halt am laufenden Band. Und so muss man halt auch irgendwann von einer systemischen Frage, kann man nicht mehr Abstand nehmen, sondern muss mal von oben herab das Ganze denken und nicht immer vom rein sportlichen Bereich, also auf dem, was auf dem Platz passiert.
Stichwort, der Fisch stinkt dann am Ende vom Kopf her und lass uns doch vielleicht genau das mal versuchen zu tun. Also im Prinzip, wenn wir das Ganze jetzt mal antizyklisch machen und wirklich mal von unten uns nach oben bewegen, was haben wir da als erstes? Haben wir die Mannschaft. Also da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll mit der Kritik. Da können wir jetzt mal schauen, wer da gestern so auf dem Platz stand und vor allen Dingen, wie die so agiert haben. Dazu nur vielleicht ein paar Takes. Ich würde mir jetzt mal ein paar Namen rauspicken, zentrale Figuren. Julian Weigel. Sorry, ne, das mag ein toller Typ sein und ein integrativer Mensch und so und der mag sich auch in Mönchengladbach wohlfühlen, aber er ist auch natürlich eine Personalie des Scheiterns und auch der Konzeptlosigkeit von Borussia Mönchengladbach, ein erklärter Wunschspieler von Daniel Farke, den man dann am Ende aber trotzdem holt für 7,5 Millionen oder so, der aber irgendwie nicht so richtig zu unserem Fußball passt und der auch kein idealer Kapitän ist. Fabian hat gestern im Auto gesagt, das ist eine Art Fußballer, den man heutzutage eigentlich gar nicht braucht, außer man heißt Daniel Farke und ich würde sagen, das ist relativ treffend formuliert. Dann andere Namen. Nathan Gumu, auch er, nicht gerade günstig, 8 Millionen Euro. Also über das Preis-Leistungs-Verhältnis müssen wir schon nochmal sprechen, denn gestern war das ein klassischer Schönwetter-Auftritt, der kam rein und wollte sich eigentlich möglichst schnell wieder in die Kabine verabschieden. Das ist unerträglich, ihn teilweise mit anzusehen, also wenn er nicht gerade Spielsituationen kreiert oder in Partien, wo es ohnehin gut läuft, dann seine Schnelligkeit ausspielen kann, dann ist er auch wirklich nur eines und zwar schnell und nichts anderes. Ne? Also das ist auch keine gute Technik, die er hat. Das ist auch keine gute Körpersprache und da reden wir schon über den nächsten Mann mit Manu Kone. Also da habe ich mittlerweile das Gefühl, mit jedem Einsatz wird das 1 Million weniger, die andere da noch bereit sind zu zahlen. Und da braucht sich dann auch keiner wundern. Natürlich bitter gelaufen auch, dass er jetzt in den letzten beiden Jahren immer verletzt war in der sehr, sehr entscheidenden Sommervorbereitung. Nicht nur, weil es da darum geht, sich tatsächlich dann irgendwie fit zu machen für die lange kräftezehrende Saison, sondern auch, natürlich konnte da dann auch kein Transfer forciert werden. Aber von den 40 Millionen sind wir ganz weit weg, von den 30 mittlerweile auch. Und am Ende können wir froh sein, wenn dann noch 20 Millionen fließen. Also das ist eine dramatische Entwicklung. So, und dann haben wir noch ganz viele weitere Spieler, die wir jetzt alle hier exemplarisch nennen können. Aber das wären jetzt nur mal 3 Namen, auch weil es natürlich Spieler sind, gerade mit Weigel und Gumu, die nicht gerade wenig Geld gekostet haben. Explizit muss man auch Namen hier heraushalten mit einem Robin Hack, der auch gestern wieder gezeigt hat, dass er einfach ein Spieler ist, der zu uns passt, der nicht viel Geld gekostet hat. Deswegen an dieser Stelle muss man dann auch lobend erwähnen, würde ich jetzt einfach mal tun, Philipp Sander, dass er von Kiel kommt, der Kapitän. Das ist genau die neue Art von Spieler, um die sich Borussia auf dem Transfermarkt kümmern sollte. Aber das nur am Rande, werden wir in den nächsten Folgen vielleicht mal in der Länderspielpause auch mal ein bisschen gesondert darüber sprechen. Aber das wären jetzt so ein paar Takes dazu. Florian Neuhaus möchte ich noch auch herausnehmen. Also der hat sich gut entwickelt in den letzten Wochen, gerade was auch die Körpersprache betrifft. Also da kann ich jetzt auch ihm nicht attestieren, dass er nicht will oder so, oder dass ihm alles komplett egal ist. Aber bei einigen habe ich schon noch das Gefühl. Ja, und dann können wir dann mal darüber reden, wer die Mannschaft aufstellt. Das ist Gerardo Seoane, und da würde ich dich jetzt wieder ins Boot holen, weil du auch mit ihm begonnen hast, dass viele jetzt auch so seinen Kopf fordern. Ganz ehrlich, das bringt doch alles nichts. Wir haben Hütter rausgeworfen, wir haben uns von Farke getrennt, und jetzt soll das der Weisheit letzter Schluss sein. Ich meine, die letzten Jahre beweisen eigentlich, dass es das nicht sein kann, ne?
Es ist einfach für mich zu kurz gedacht. Vielleicht ist es auch notwendig, vielleicht ist es auch unausweichlich, aber es ändert nichts daran, dass darüber hinaus Dinge nicht richtig laufen, wenn wir halt über den Kader sprechen. Und das hast du auch gerade getan. Ich stelle mir auch so viele und einige Fragen zu dieser Mannschaft, weil es ist auch nicht überraschend durch die ganzen Trainerwechsel, dass da in gewisser Art und Weise da keine Stringenz in der Kaderplanung ist und man das auch nicht von der Mannschaft auf dem Platz sieht. Denn man muss auch mal bei Seoane sagen, er probiert ja vieles aus. Und ich habe auch über die ganze Saison hinweg, dass egal, was er so ausprobiert, dass es mal funktioniert es nicht. Dann ändert er auf Dreierkette, dann ändert er wieder auf Viererkette, dann zwei Stürmer, mal ein Stürmer. Egal, was er macht, irgendwie scheint das sich nicht über mehrere Spiele hinweg zu tragen. Und wenn er was ändert, dann gibt es vielleicht einen kurzfristigen Effekt oder die Nummer geht komplett nach hinten los. Und das mache ich halt so ein bisschen fest, und weil du auch immer wieder Spieler jetzt gerade genannt hast, dass da einfach gewisse Dinge einfach nicht zusammenpassen. Ich denke über die Außenverteidiger. Wir haben da interessante Namen, ja, also auch junge Spieler, die, sage ich mal, vielversprechend sind, aber sie haben vor allen Dingen eindimensionale Stärken oder sind vor allem offensiv stark, jetzt Gelli oder Netz zum Beispiel zu nennen. Wir haben im Mittelfeld ein Überangebot, aber ich habe das Gefühl, aus diesem Überangebot ergibt sich, dass gewisse Konstellationen nur möglich sind, sie aufzustellen. Man kann gewisse Spieler einfach nicht zusammen auf den Platz bringen, dass sie effektiv sind. Und es gibt Spieler, die halt sich vom Spielertyp ähneln, oder es gibt Spieler, die gar nicht die Stärke mitbringen, die wir überhaupt brauchen im letzten Drittel. Zum Beispiel Kreativität, den letzten Pass, das war Kone nie, das ist auch nicht unbedingt das Spiel von Rocco Reitz zum Beispiel, dass er jetzt den perfekten Pass ins letzte Drittel spielt, der einen Stürmer bedient, der in die Tiefe geht. Auch das fehlt uns zum Beispiel, weil jetzt Sancho die ganze Zeit verletzt ist. Wir haben keinen Spielertyp, der jetzt genau für so eine Spielphase oder in so einem System seine Stärken hätte. Wir haben zwei Rechtsaußen, wo wir nur einen einsetzen können. Denn Gumu ist halt auf links überhaupt nicht zu gebrauchen, muss man einfach so sagen. Zumindest von dem, was ich bisher in der Saison gesehen habe. Und darüber hinaus, ja, was hast du eigentlich schon alles gesagt? Es gibt Verpflichtungen, wo man sich fragt, ob das in der aktuellen Konstellation überhaupt noch sinnvoll ist und ob das noch langfristig so weitergehen kann. Dementsprechend, ja, interessant, dass zumindest Wirkus die Qualitätsfrage stellt zu diesem Kader. Stellt schon die Frage, ja, wer hat sie denn so in den letzten Jahren den Kader zusammengestellt? Da fällt mir eigentlich nur einer ein, nämlich derjenige, der diese Frage überhaupt gestellt hat. Und das finde ich ehrlicherweise schon fast alarmierend, dass er von sich aus so eine Frage stellt, obwohl er derjenige ist, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass diese Frage gar nicht erst kommt.
Dann lass uns doch mal genau über diese Ebene in unserem Verein sprechen, über die Ebene, auf der Roland Wirkus agiert, auf der er der starke Mann ist und mit der gleichen Machtfülle ausgestattet wurde wie Max Eberl. Ich denke, zu Gerardo Seoane ist jetzt erstmal alles gesagt. Ich denke, man kann es vielleicht so zusammenfassen: Das Händchen, das er hat, wird immer unglücklicher von Woche zu Woche, und der Druck auf ihn steigt natürlich auch ins fast Unermessliche, auch wegen der Worte von Roland Wirkus, der jetzt auch Lösungen vom Staff einfordert, und auch das für mich aber einfach wieder nur eine, sage ich mal, ein rhetorisches Stilmittel, um zu signalisieren, ja, wir haben verstanden, es ist eine dramatische Situation, ein noch tieferer Tiefpunkt oder sonst irgendwas entstanden. Nur jetzt bin ich mal gespannt, ob daraus irgendein Handeln erfolgt, denn du sagst es ja richtig, also er bemängelt nämlich auch die fehlende Qualität. Das finde ich ist jetzt schon ein starkes Stück, das hätte er vielleicht dann in der Sommertransferperiode vor 2 Jahren machen können, als er wirklich fast alle Erbhöfe von Eberl mitbekommen hat. Aber jetzt, da macht er sich einen sehr, sehr schlanken Fuß und zeigt mir einmal mehr, dass er auch eine Person ist, die nicht in diese Rolle passt. Die Fußstapfen sind zu groß für ihn. Da kann er auch nur bedingt was für. Er ist durch und durch Borusse. Das will ich ihm nicht absprechen. Im Gegenteil. Aber ihn nach Eberl, nach diesen Eberl-Jahren zu installieren, war schon die vorgetragene C-Lösung. Und dann auch noch die gleiche Machtfülle ihm zu geben. Das grenzt ja an Irrsinn. Mit der Vita, in welchem Unternehmen würde man denn in solch eine Rolle rutschen, wenn es da nicht um, ich sag mal, ja, wenn das nicht andere Gründe hätte, zum Beispiel, dass sich da eben Entscheider, die diese Entscheidung getroffen haben, auch einen schlanken Fuß machen wollten. Also ich denke, das sehe ich schon so und er hat sich mehr und mehr in die Rolle eingefunden, auch medial ein bisschen was, zumindest ein Mindestmaß an Existenz vorzugeben überhaupt. Ne? Also das war ja anfangs ganz, ganz schlimm. Ein Typ, der sehr, sehr provinziell auftritt, der nichts anderes gesehen hat als diesen Verein und auf dieser Art von Ebene noch nie in einem Fußballverein gearbeitet hat, diese Rolle zu geben, ich verstehe das immer noch nicht. Und wir müssen uns dieses Eingeständnis auch machen, dass natürlich er erst in so eine Rolle kam, weil die Strukturen bei uns sind, wie sie sind, weil es auf Ebenen, die das entschieden haben, kein frisches Blut gab und weil es aber auch im Verein, man kann ja zu der Entscheidung gelangen, auf Eberl sollte ein Mann folgen aus dem Verein. So, dann ist wahrscheinlich sogar Wirkus die beste Lösung, aber auch fast die einzige, die überhaupt irgendwie diesen Verein kennt und ich sag mal, organisatorisch, administrativ irgendeine Rolle hatte. Dass das aber so ist, ist ja schon das Problem. Wir haben die guten Eberl-Jahre nicht genutzt. Vielleicht hat es Eberl oder nicht vielleicht, oder er hat es auch nicht zugelassen, dass da jemand Zweites in zumindest annähernd ähnlicher starker Rolle herangezüchtet wird, ne? Aber trotzdem muss man dann irgendwie ein Umfeld schaffen, in dem es möglich ist, indem es Eberl auch aufgenötigt wird, da tatsächlich sich anders aufzustellen. Weil das fällt uns so auf die Füße. Selbst wenn der Eberl-Abgang weniger skandalträchtig gewesen wäre, wir sind uns doch alle klar, die Bayern-Gerüchte, die gab es schon 5 Jahre zuvor, dass der Mann jetzt nicht 30 Jahre für uns gearbeitet hätte. Irgendwann geht immer so eine Geschichte zu Ende und sie ging ja sogar recht lange für Fußballverhältnisse. Sich darauf null vorzubereitet haben, das ist schon ein Problem. Und das führt dann auch in letzter Instanz zu dieser dubiosen Entscheidung, Roland Wirkus damit dieser Rolle auszustatten. Eberl hat den Verein getragen, er war der einzige High-Performer über Jahre. Seitdem und währenddessen gab es keinen anderen. Und dann hat er sich komplett verrannt. Wir haben im Tandem mit Stefan Schippers eine gute Zeit gehabt. Das ist dann allerdings ja auch auseinandergegangen. Mittlerweile glänzt der Mann nur noch als Mr. Schuldenbremse. Schöne Grüße an Seitenwall für die Formulierung. Ja, und mittlerweile agiert er eigentlich nur noch engagiert oder macht eigentlich nur noch einen engagiert progressiven Eindruck aus seiner Sicht, wenn es um den Investorendeal der DFL geht. Und das kotzt mich sowas von an, weil es wirklich ein Scheitern mit Ansage ist und weil es wirklich über Jahre keinen Outblinker-Typen jetzt mehr gegeben hat, dem ich irgendeine Hoffnung auch mitgeben würde oder der irgendwie was ausstrahlt, wo ich denke, oh, ja, mit dem und dem kann es besser werden. Es gibt Schmadtke jemanden, wo ich glaube, ja, das ist doch ein guter, ein junger, frisches Gesicht, aber der wird ja auch an der Leine gehalten. Also da gibt es auch keine Emanzipation. Was macht eigentlich Guido Streichsbier? Ich könnte so viele Fragen stellen und ich habe keine Antworten. Aber was auf jeden Fall glasklar ist, dieser Verein strotzt nur so vor Siechtum und das muss aufgebrochen werden. Es braucht, ja, perspektivisch braucht es so eine Art Kai-Bernstein-Moment, um das mal, also wir sind davon nicht mehr viele Jahre entfernt, glaube ich, dass hier alles in die Binsen geht. Ja, da hat es dann andere Gründe mit Investoreneinstieg und so, aber es gibt ja überhaupt keine Figuren, die irgendwie Hoffnung ausstrahlen.
Ich möchte nochmal auf Wirkus zurückkommen, bevor ich jetzt nochmal andere Ebenen im Verein anspreche. Also mein Eindruck ist, dass Wirkus in gewisser Art und Weise überfordert ist in seiner Rolle. Das mache ich jetzt vor allen Dingen an seinen kommunikativen Äußerungen jetzt zuletzt ein bisschen aus. Das fängt damit an, dass er ja skizzieren sollte gegenüber der Rheinischen Post, wohin man gerade arbeitet, was gerade die Schwerpunkte sind, was die Philosophie ist. Und er hat ja vieles geantwortet. Ich fand's oberflächlich gesehen okay, aber im Kern war es schon sehr dünn. Und man hat ja auch sonst nicht viel mitbekommen von dem, ja, was sich Borussia denn so eigentlich jetzt unter diesem ganzen Borussia-Weg vorstellt, was da inhaltlich hintersteckt und so weiter. Deswegen ist es eigentlich schon viel zu wenig und im Endeffekt wird es wahrscheinlich erstmal wieder die Mitgliederversammlung, die ansteht, richten. Aber auch das kann es nicht sein, weil da nur die wenigsten was von mitbekommen. Weil das haben wir ja auch schon gesehen, der Termin liegt auch einfach wieder bescheiden für viele, viele, die von weit anreisen müssen. Wo ich aber auch hinaus möchte, Wirkus spricht immer wieder Fehler an, immer wieder dieselben Fehler an und wiederholt das mantraartig, ohne dass daraus jetzt so wirklich eine Entwicklung, ein Prozess, ein Fortschritt, wie auch immer zu sehen ist. Wir reden gefühlt und nicht nur in dieser Saison, sondern auch generell schon seit Jahren über die immer wieder gleichen Entwicklungen, die gleichen Fehler, die gleichen Erkenntnisse und es passiert daraus halt irgendwie nichts. Und das macht mich ehrlicherweise auch total wahnsinnig. Und du hast es auch richtig gesagt und jetzt sind wir bei der oberen Ebene. Man hat es verpasst, darauf so ein bisschen sich vorzubereiten, dass wenn Ebal geht und jetzt hat man Wirkus, das ist auch richtig gesagt, man kann ihm da jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er da in die Bresche gesprungen ist und sich einsetzt für den Verein, dass ich ihn auch abkaufe, dass er den Verein liebt und dass ihm das mit Ehre erfüllt und so weiter und so fort. Aber man muss sagen, das reicht halt nicht aus, um einen Bundesliga-Verein zu führen. Und ja, ich hoffe, vielleicht ist meine Hoffnung auch völlig naiv, dass man irgendwann mal in diesem Verein zu der Erkenntnis kommt, dass nicht immer wieder dasselbe Handeln zum selben Erfolg führt, beziehungsweise, dass wenn man Fehler begeht und sie immer wieder begeht, dass es halt irgendwann doch schon irgendwie funktionieren wird. Mir ist ein absolutes Rätsel, wie man ja in diesen, du hast es glaube ich Siechtum genannt, dass es immer so weitergeht, immer wieder dieselben Personen in ihren Ämtern bestätigt werden, immer ja in sich teilweise auch in den Positionen, in Hierarchien weiter hochkommen und dass irgendeine Konsequenz daraus folgt, dass mal frisches Blut reinkommt, dass mal neue Ideen von außen kommen. Es wird sich komplett so eine Mentalität aufgebaut, dass man sich abschottet von außen.
Ganz kurz, weil das ist ein sehr guter Punkt. Man schottet sich ab. Natürlich werden die irgendwas in ihrem Arbeitsalltag machen. Aber ich weiß ja von zentralen Personen nicht, woran sie, an welchen Themen, Idealbildern, Zielbildern etc. pp. Entscheidende, hochdekorierte Personen in diesem Verein arbeiten. Wir haben drei auf der Geschäftsführerebene mit Wirkus. Okay, das ist offensichtlich. Wir haben Schippers, wie gesagt, mit Werf nach vorne, progressive Ideen. Da gibt's ja gar nichts. Ich verstehe das nicht, was die überhaupt machen. Markus Aretz, was macht der bitte? Der ist Geschäftsführer Kommunikation und ich weiß es einfach nicht. No offense, aber ich kann das einfach nicht verstehen. Und es sind die gleichen Nasen. Ich meine, Stefan Schippert ist, glaube ich, mit Anfang 30 zu Borussia gekommen. Man muss sagen, damals, als Rolf Königs auch noch deutlich jünger war, hat man ja offenbar progressive Entscheidungen getroffen. Ist ja nicht so, dass die Entscheidung als solche Leute in den Verein zu holen, rückblickend falsch war. Aber Ich meine, genau sowas würde ich mir jetzt mal wünschen, dass man auch sich ein bisschen für außen öffnet, dass man vielleicht mal auch über die Grenzen des Niederrheins hinwegschaut. Also man muss sich ja einfach nur mal durch die Geschäftsstelle klicken. Und man sieht so viele Verquickungen und so viel, Traditionspflege ist ein guter Begriff auch für die Zusammensetzung von diesem Verein. Also das wäre dann jetzt die Ebene und du hast jetzt eben die Ebene schon drüber angesprochen. Das ist ja gerade auch mit Blick auf die Zusammensetzung des Präsidiums, es grenzt ja ein Armutszeugnis auch da. Da gibt es ja, also eigentlich, das ist jetzt der Moment, wo es eigentlich eine Art Regierungserklärung bräuchte. Was kommt da vom Präsidium? Nichts?
Ja, es ist frustrierend, dass man nicht weiß. Also man einfach, dass man nichts weiß, weil man nichts weiß. Also weil keine Kommunikation kommt und man erkennt oder zumindest mal die Gewissheit bekommt, was im Hintergrund passiert. Dementsprechend ist es eigentlich auch so, und du hast es gerade mehr oder weniger alles umschrieben, dass wenn man merkt, dass es so nicht funktioniert, man eigentlich die richtige Konsequenz ziehen muss. Das meinte ich, das wäre mein Punkt jetzt gewesen zum Schluss, dass man eigentlich so konsequent sein muss, um Änderungen herbeizuführen. Man muss vielleicht vom Präsidium her, von wem auch immer her, erkennen, hey Leute, das, was wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, dass es eben Ewald weg ist, das funktioniert nicht. Wir bewegen uns immer weiter runter in einem Strudel. Wir treffen nicht die richtigen Entscheidungen anscheinend. Der Kader stimmt nicht. Die Trainerentscheidungen haben auch zuletzt alle nicht richtig funktioniert. Was im Hintergrund alles noch schiefgelaufen ist oder gut funktioniert, das kann ich nicht beurteilen. Davon höre ich halt leider nichts. Also muss eigentlich, wenn man konsequent ist, und ich glaube, die Bild hat das jetzt geschrieben, dass eigentlich die Amtszeit von Königs in diesem Sommer, also 2024, enden müsste. Er müsste jetzt eigentlich wieder bestätigt werden von, ich glaube, es ist der Aufsichtsrat, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Aber eigentlich, wenn man konsequent ist, kann jetzt sich keiner hinstellen und sagen, ja, hat ja alles gut funktioniert die letzten Jahre. Wir bestätigen das Amt und wir bestätigen die gesamte Geschäftsleitung von Sport über Finanzen und alles, was dabei ist. Es scheint ja alles zu funktionieren. Nein, es offensichtlich funktioniert nicht alles.
Borussia agiert unabhängig von sportlichen Ergebnissen. Nur sind sportliche Ergebnisse für einen Fußballverein das am Ende entscheidende Kriterium. Und das werfe ich denen auch konkret vor. Also da passiert ja wirklich gar nichts. Das Einzige, was getan wird, sind rhetorische Nebelkerzen und Wirkus. Ich finde, es ist auch ein intellektuelles Armutszeugnis als Sportvorstand zu sagen, hier, oh, offensichtlich fehlt uns die Qualität. Nach dem 25. Spieltag 4 Pokalrunden, seit 2 Jahren ohne 2 Siege in Folge, seit 2 Jahren mit höchstens einem Auswärtssieg pro Saison. Ich könnte wirklich kotzen.
Ja, man muss einfach sagen, das ist auch schon vorhin genannt, dass Eberl, seitdem er weg ist, ja nichts mehr passiert ist und Eberl halt über Jahre diesen Verein nach außen hin getragen hat, nach innen getragen hat, viele wichtige Entscheidungen und Ideen entwickelt hat, damit dieser Borussia-Weg, diese Fohlenphilosophie wieder aufgelebt ist, dass man bis in die Champions League, teilweise ja bis ins Achtelfinale der Champions League gekommen ist, dass Wirkus ja jetzt mehr oder weniger, und das ist auch mein schon länger meine Meinung, dass dieser Borussia, den er da skizziert, nichts weiter als das Aufgewärmte ist, was Eberl vor 10 Jahren schon, als er Jugendkoordinator war, quasi initiiert hat mit, dass man den eigenen Nachwuchs stärken soll, dass die, wo Eberl ja auch irgendwann weggegangen ist mit RB und so weiter, aber dass man da jetzt einfach wieder zurück möchte, aber es viel zu plump ist. Also es ist ja nicht, das kann ja nicht das Einzige sein.
Es sind vor allen Dingen Worthülsen. Ja, es wird ja nicht mit Leben gefüllt.
Genau, es fehlt halt aktuell, dass das auch wirklich rüberkommt, dass das so vorgelebt wird und dass man auch einen gewissen Ehrgeiz hat, diesen Verein wieder in eine Richtung zu entwickeln, wo er, sag ich jetzt mal, vor 5 Jahren war. Also zumindest, das skizzieren sie auch immer wieder, dass man zumindest wenn die erste Tabellenhälfte kommt, und so ein bisschen in die Reichweite von den europäischen Plätzen kommt. Aber das sehe ich ehrlicherweise nicht. Ehrlicherweise sehe ich genau das Gegenteil. Sie sprechen von diesen Zielen, aber im Endeffekt entwickeln wir uns genau in die gegenteilige Richtung. Und deswegen bin ich wieder bei meinem Fazit. Wenn man feststellt, dass das, was man sich vornimmt, als Geschäftsführung oder als Präsidium, das halt absegnet, dass das nicht funktioniert und genau das Gegenteil von dem eintritt, dann muss man eigentlich streng durchgreifen und retten, was zu retten ist. Weil auch wenn ich diese Sorgen, die man immer aufbaut, nicht immer so gerne mag, aber ich kann es inzwischen manchen Menschen nicht mehr vorwerfen, dass sie Angst davor haben, dass dieser Verein wieder ganz tief in den Abstiegskampf rutscht und irgendwann wieder zweite Liga spielt. Weil wenn man ganz streng das so sieht, müsste im nächsten Sommer ja einiges richtig passieren und einige richtige Entscheidungen getroffen werden, dass dieser Strudel, der immer weiter nach unten geht, mit den neuen Trainern, mit einem schwächeren Kader, mit den Transferentscheidungen, mit dem immer selben Präsidium, mit denselben Leuten, die diesen Verein führen, dass das einfach nicht zu einer Trendwende oder langfristigen Trendwende führt, sondern eben zu einem Gegenteil, was wir alle nicht haben möchten. Und da hoffe ich, und deswegen spreche ich immer von Hoffnung, weil ich es eigentlich fast gar nicht glaube, dass man da die richtigen Entscheidungen trifft im Verein. Weil, und da, es muss von außen, von irgendwoher, der Verein dazu gezwungen werden zu seinem Glück.
Das Problem ist, wir haben für diese Hoffnung, die wir immer wieder äußern und anbringen, und daran endet auch gestern nichts. Ich werde nach wie vor Fan von Borussia Mönchengladbach sein und werde mich tagtäglich mit diesem Club auseinandersetzen, weil ich ihn liebe. Aber es braucht für Hoffnung auch irgendeine Projektionsfläche und die ist nicht in Sicht. Und deshalb wäre es so wichtig, tatsächlich von oben heran diesen Verein zu verändern, nachhaltig zu verändern. Und so ist die Lage aktuell. Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde gesprochen. Ich würde sagen, es war jetzt durchaus chaotisch und wild, aber wer will es uns verdenken nach einer kurzen Nacht, nach diesem Drama, nach dieser verpassten historischen Chance auf ein Pokal-Halbfinale bei einem schwachen Zweitligisten, um nach 29 Jahren wieder nach Berlin reisen zu können. Ohne Worte, und trotzdem haben wir versucht, ein paar Worte zu finden. Sitz uns nach, wenn es jetzt vielleicht nicht an jeder Stelle strukturiert war, aber so ist die Lage.
Das ist eine Therapiestunde.
Genau, am Samstag geht es dann in Heidenheim weiter. Wir wissen eigentlich schon jetzt alle, was uns da erwartet. Aber es wäre dann auch typisch Borussia, wenn es so in dem egalsten Spiel dieses Dreierpakts dann irgendwie mit einem Auswärtssieg klappen würde. Aber was gebe ich mich Illusionen hin? Auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, der Zug in Berlin fährt um 4.30 Uhr ab oder so. Das heißt, um 2.30 Uhr klingelt dann irgendwann der Wecker. Und das ist die Realität von unzähligen Gladbach-Fans, die auch wieder nach Heidenheim reisen werden. Und bäumt euch irgendwie auf und spielt nicht so, als wäre es euch egal. Das wäre so meine letzte Bitte. Vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung vor Heidenheim am Samstag. Aber eigentlich ist die Saison fast schon gelaufen. Solange wir noch 6 Punkte holen, ist es ja eigentlich wie in den letzten 3 Jahren auch. Meine Fresse.
Genau, also noch eine letzte Sache von meiner Seite. Natürlich kann ich dir auch nur beipflichten. Mir geht es immer um Borussia. Alles, was ich tue und sage, ist im Sinne des Vereins. Und in diesem Fall ist es halt, was ich äußere, vielleicht radikal. Aber wir haben es halt auch schon vor Jahren mahnend erwähnt, immer wieder, wo wir gescholten wurden.
Ne? Guter Punkt. Wir sprechen seit Jahren über die Thematiken und wir wollen uns jetzt hier auch nicht am Ende auf die Schulter geklopft bekommen, aber es ist ja nun mal so.
Genau.
Ich kann jetzt nicht künstlich sagen, ach, wir haben jetzt auch in fast allen Punkten falsch gelegen. Eigentlich haben wir die Entwicklung genauso von Anfang an kritisiert und befürchtet. Und das gilt für fast alle anderen in diesem Borussia-Blogger- und Twitter-Kosmos ja auch.
Ja, das ist es. Man hat viel Kritik in den vergangenen Jahren gelesen, auch immer wieder wiederholt gelesen, die zum Teil vielleicht auch nicht von allen so ernst genommen wurde, weil es vielleicht im Erfolg, im was auch, also Erfolg im Anführungszeichen, also so erfolgreich waren wir nicht, aber man gewisse Zeichen vielleicht gesehen hat, die man sehen wollte, aber eigentlich nicht da waren. Und ja, wir haben es halt immer wieder mahnend erwähnt, weil es halt wirklich uns um Borussia geht. Ich habe jetzt auch eigentlich ungern recht, weil wenn ich falsch gelegen hätte, wäre es ja im Endeffekt so geworden, dass Borussia erfolgreich ist. So ist es nicht gekommen, so ist es leider nicht gekommen. Deswegen ja auf Heidenheim geblickt. Also eigentlich ist es jetzt schon fast blasphemisch, von einer Reaktion schon wieder zu sprechen, dass die Mannschaft sich hier wieder aufbäumen soll.
Zumal man diese historische Chance, die verpasste historische Chance, nicht wieder gut machen kann.
Kann sie nicht wieder gut machen.
Das geht gar nicht.
Eigentlich, das einzige, was man jetzt noch senden kann, ist, dass diese Saison jetzt noch wirklich irgendwie rübergebracht wird. Dass man sich jetzt hier nicht nochmal irgendwie vorführen lässt. Eigentlich, dass man nicht in diesen Trott gerät, den man jetzt schon öfters in dieser Saison gesehen hat, in einzelnen Spielen, teilweise in Halbzeiten und wie auch immer. Es darf einfach nicht mehr passieren. Und das ist, glaube ich, dass, wenn es so weitergeht in so eine Art, in diesem Modus, den ich jetzt vielleicht befürchte, dann könnte die Stimmung halt nochmal wirklich richtig kippen. Und das ist in Anbetracht dessen, was die Fans halt an Vorleistung gebracht haben, dann auch nicht mehr zu entschuldigen. Dann gibt es auch keine Ausreden mehr in keiner Art und Weise. Dann liegt die Verantwortung eins allein bei der Mannschaft, beim Verein, ja, bei allen denen da drumherum, die für das verantwortlich sind, was wir jetzt in den letzten Wochen und in den vergangenen Jahren erlebt haben.
Halten wir fest, wir machen uns große Sorgen um Borussia Mönchengladbach und das völlig zu Recht. Danke, Jonas, dass du jetzt so spontan auch dabei warst, dass wir jetzt hier diese Therapiestunde haben abhalten können. Wir hoffen, es hat euch ja gefallen, kann man ja nicht sagen. Natürlich gefällt einem das, kann einem das nicht gefallen, wenn man die Borussia liebt. Wir melden uns auch nach Heidenheim, werden auch dahin fahren und ich hoffe, dass abseits der 90 Minuten, was heißt ich hoffe, da weiß ich, dass das läuft. Also Heidenheim als Tour wird sicher cool, die 90 Minuten müssen wir irgendwie überstehen. Gut, in diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch die Woche, ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.